Deutschlandfunk. Das Feature.
Jetzt, im Winter des Jahres 1918, lebte die Stadt ein merkwürdiges, unnatürliches Leben, das wahrscheinlich im 20. Jahrhundert nicht mehr seinesgleichen finden würde.
Das Leben in Kiew glich damals einem Festgelage wie zu Zeiten der Pest.
Die Stadt schwoll an, quoll über wie ein Topf mit Sauerteig.
Die Bevölkerung der Stadt hatte sich durch die hinzugekommenen Moskauer und Petrograder fast verdoppelt.
Man eröffnete eine Unmenge Imbissstuben, die bis tief in die Nacht auf hatten. Cafés, in denen man Kaffee und auch eine Frau erstehen konnte.
Spielhöllen und Freudenhäuser schossen aus dem Boden.
In Kiew entstanden ein deutsches Theater, eine deutsche Buchhandlung. Künstler aus Deutschland kamen zu Gastspielen. In den Konzertsälen erklang die Musik von Wagner.
Bis zum Morgengrauen raschelten die Spielclubs. Dort spielten Persönlichkeiten aus Petersburg und aus der Stadt, gewichtige und stolze deutsche Leutnants und Majore, von den Russen gefürchtet und geachtet.
Auf der Bessarabka wurde offen mit Kokain gehandelt und 10-jährige Prostituierte drängten sich den Passanten auf.
Im Café Maxim trillerte wie eine Nachtigall ein charmanter, molliger Rumäne auf der Geige. In den blauen Logen funkelten Brillanten, glänzten rötliche, sibirische Pelze. Es roch nach gebranntem Kaffee, nach Schweiß, Sprit und französischem Parfum.
Man nannte Kiew Petit Paris, Klein Paris.
Äußerlich erweckte alles den Eindruck eines etwas schäbig gewordenen Reichtums.
Ein Festgelage wie zu Zeiten der Pest. Kiew 1918. Ein Feature von Marc Zack.
Die Februarrevolution 1917 hatte die Zarenherrschaft in Russland beendet. Die ukrainischen Nationalisten, mehrheitlich Sozialrevolutionäre und Sozialdemokraten, gründeten wenige Wochen später in Kiew die Zentralna Rada, eine provisorische Volksvertretung.
Die Deputierten der Zentralna Rada wurden auf dem gesamtukrainischen Nationalkongress im April 1917 gewählt. Dazu gehörten Abgeordnete der Arbeiterklasse, der Bauernschaft, des Militärs, außerdem Vertreter der nationalen Minderheiten.
Das Institut für ukrainische Geschichte der Nationalen Akademie der Wissenschaften liegt in Kiew an der Ruschewski-Straße, zu Sowjetzeiten Kirov-Straße. Michailo Ruschewski war erster Vorsitzender der Zentralna Rada und Historiker, gewissermaßen ein Kollege von Professor Wladislaw Werstjuk, der die Abteilung Geschichte der ukrainischen Revolution leitet.
Wir ukrainischen Historiker sind der Meinung, dass die russische Revolution der ukrainischen nicht ähnelt. Die russische Revolution war ruinös, alles vernichtend, grob, brutal. Die ukrainische Revolution hatte andere, nationaldemokratische Grundsätze. Sie wollte die zentralistische russische Monarchie durch einen föderativen Staat mit Autonomie für die einzelnen Völker ersetzen. Heute bezeichnen wir die Ereignisse nicht mehr als Bürgerkrieg, sondern als russisch-ukrainischen Krieg, weil die Bolschewiki uns angegriffen und hier ihre Regierung gebildet haben. Es waren russische Truppen, die hier einmarschiert sind.
Am 25. Oktober 1917 putschten sich in Russland die Bolschewiki an die Macht. Im Dezember bildeten sie im Osten der Ukraine, in Charkow, eine Gegenregierung zur Zentralna Rada. Sie riefen eine ukrainische Volksrepublik der Sowjets aus und besetzten Anfang Januar 1918 Kiew.
Und hier fand die erste Welle des Roten Terrors statt. In Kiew wurden innerhalb von 3 Wochen um die 5000 Menschen erschossen, hauptsächlich Männer im reifen Alter, Offiziere und einfache Ukrainer.
Die in die Provinz geflohene Zentralna Rada erklärte am 22. Januar 1918 die staatliche Unabhängigkeit der Ukraine. Am 9. Februar unterzeichneten Abgesandte der Rada in Brest-Litowsk mit den Mittelmächten den sogenannten Brotfrieden. Diego von Bergen, Ministerialdirigent in der politischen Abteilung des Auswärtigen Amtes, empfahl den deutschen Verhandlungsführern in Brest-Litowsk,
die Ukrainer möglichst nahe an uns zu fesseln, und zwar ohne besondere Rücksicht auf die Großrussen. Wirtschaftlich ist die Ukraine derjenige Teil Russlands, von dem wir gegenwärtig ziemlich ausschließlich und in Zukunft in überwiegendem Maße Vorteil ziehen können. Wenn gegenwärtig noch Lebensmittel und Rohstoffe aus Russland herauszuholen sind, so können sie nur in der Ukraine gefunden werden.
Deutschland und Österreich-Ungarn erkannten die Ukraine als unabhängigen Staat an und verpflichteten sich zu militärischem Beistand gegen die Bolschewiki. Als Gegenleistung musste die Ukraine innerhalb von 6 Monaten 1 Million Tonnen Getreide, 50.000 Tonnen Rinder, 400.000 Eier, Speck und diverse Rohstoffe liefern. 750.000 deutsche und österreichisch-ungarische Soldaten marschierten in die Ukraine ein. Am 2. März 1918 erreichten die deutschen Truppen Kiew.
Über den Kreschtschertik zog von Zeit zu Zeit ein deutsches Husarenregiment. Ach, was war das für ein Regiment? Zottige Mützen saßen über den stolzen Gesichtern, schuppige Riemen umspannten die steinernen Kinnladen, die rotblonden Schnurrbärte zeigten wie Pfeile nach oben.
Michail Bulgakov in seinem autobiografischen Roman »Die Weiße Garde«.
Die Pferde in den Schwadronen waren eins wie das andere, groß, fuchsrot. Und die graublauen Uniformröcke lagen den 600 Reitern an, wie die gusseisernen Uniformen ihren üppigen deutschen Führern auf den Denkmälern des Städtchens Berlin. Bei ihrem Anblick freuten und beruhigten sich die Bedrängten, grinsten schadenfroh durch den Stacheldraht der Grenzsicherung und sagten zu den fernen Bolschewiki, wagt es nur.
Michail Koltsow, ein junger, aufstrebender Feuilletonist, wird Ende 1918 in der Kiewer Zeitung Svobodny Misli, Freies Denken, schreiben:
Die Deutschen kamen mit Reformen im Sinn. Und die Reformen begannen mit dem Bahnhof. 30 Weiber, von der deutschen Militärverwaltung angeheuert, schrubbten, wuschen und putzten den dunklen, verdreckten, versauten Kiewer Bahnhof.
Dann haben die Deutschen in diesem Bahnhof einen Wohltätigkeitsball organisiert und alle diese Frauen eingeladen. Es gab Essen, Getränke und es wurde auch getanzt.
Die Deutschen meinten es ernst mit uns. Sie konnten der Versuchung nicht widerstehen und gingen ihrer Lieblingsbeschäftigung nach. Sie krempelten die Ärmel hoch und begannen, die Ukraine sauber zu waschen. Sie reinigten Bahnhöfe, Straßen, Gärten, Menschen und Tiere. Sie wischten Bürgersteige, reinigten Fahrbahnen, errichteten Grünanlagen. Mit ekstatischer Begeisterung nagelten sie Schilder, Plakate, Aufschriften, Nummern an. Es scheint so, als wollten sie Gutes für die Ukraine. Es scheint so, als wollten sie sie zu Europa machen. Und, oh Wunder, das alte, gleichgültige, arglistige Kiew begann sein Antlitz zu verändern. Und die Straßen bekamen einen zaghaft westlichen Anflug. Ein Hauch von Straßburg, Köln oder Budapest lag in der Luft.
Zuständig für die deutsche Politik in der Ukraine ist Generalleutnant Wilhelm Gröner. Als Chef des Generalstabs in Kiew zieht er die Fäden. Anfang März 1918 schreibt er an seine Frau:
Wir leben nach wie vor in einem Theaterstück. Die Menschen, die sich bisher als Todfeinde fast 4 Jahre bekämpft haben, wimmeln durcheinander, als wenn nichts passiert wäre. Allerdings tragen die Russen eine vollkommene Gleichgültigkeit zur Schau. Ich glaube nicht, dass wir gern gesehene Gäste sind. Andererseits werden viele froh sein, dass durch die Anwesenheit der deutschen Truppen Ruhe ins Land gekommen und der bolschewistische Unfug gesteuert ist. Eine sozialistische Republik bleibt die Ukraine aber nach wie vor. Wie lange, ist schwer zu sagen.
Die Zentralna Rada hatte Schwierigkeiten, eine Regierung zu bilden, einfach weil das entsprechende Personal fehlte. Und auch wenn es komisch klingt, weil wir nicht genug Erwachsene hatten. Die zahlenmäßig größte ukrainische Partei zum Beispiel, die Partei der Sozialrevolutionäre, konnte keinen Kandidaten für einen Ministerposten aufstellen, der älter war als 25.
Notiert der erste Generalsekretär der Zentralna Rada, der Sozialdemokrat, Schriftsteller und Maler Wolodymyr Winitschenko, später im französischen Exil. Eine Person hebt er in seinen Erinnerungen hervor, seinen Parteifreund, den Kriegsminister Simon Petliura.
Simon Petliura hatte seinen Posten unserer damaligen nationalen Armut zu verdanken. Es geschah nicht, weil Petliura sich in Militärangelegenheiten auskannte oder irgendeinen Hang zur Kriegsführung besaß, sondern, ich schäme mich schon wieder, das zu sagen, weil er eine Uniform trug und Frontdelegierter war. Er war nicht einmal Offizier oder Soldat, sondern irgendein Funktionär, Angestellter des russischen Rats der Landschafts- und Städtevertretung, der eine Soldatenuniform trug.
Zu dieser Zeit hatte die Zentralna Rada schon weitreichende Beschlüsse gefasst. Enteignung der Großgrundbesitzer und der Kirche. Einführung des 8-Stunden-Tages. Rede, Presse, Religions- und Versammlungsfreiheit. Autonomie der nationalen Minderheiten, Polen, Russen und Juden. Verstaatlichung von Bodenschätzen, Wäldern, Gewässern und Schwerindustrie. Staatliche Kontrolle der Banken.
Wie viel könnte ich dir erzählen aus dieser interessanten, schönen Stadt und aus dieser merkwürdigen, veilchenblauen sozialistischen Republik? Gott bewahre uns vor solch einem Chaos und einer Regierung, die vielleicht die schönsten menschheitsbeglückenden Ideen hat, aber vor lauter Ideen und Reden nicht zum Handeln kommt. Diese Art Sozialismus ist zwar nicht von der radikalen Sorte, aber vorläufig von der Art, dass sie nicht zum klaren Erkennen der Tatsachen und zum Entschlusse sich aufraffen kann. Diktatoren sind die Leute nicht, und ob sie im Lande so viel Einfluss gewinnen können, dass sie tatkräftig regieren können, ist mehr als zweifelhaft. Die Macht der Rada reicht, soweit unsere Bajonette reichen. Im Volk findet die Regierung keinen Halt. 90% des Volkes sind gegen die Rada. Die Bauern, weil sie fürchten, die Landaufteilung würde nicht durchgeführt oder überhaupt rückgängig gemacht. Die Gutsbesitzer per se, weil sie vertrieben sind. Der Bürgerstand ebenso, weil sie für ihr Vermögen fürchten. Die Arbeiter, weil sie die Rada nicht für radikal genug halten und selbst Bolschewisten sind. Nur durch militärische Maßnahmen wird das Getreide vom Bauern zu holen und die Frühjahrsbestellungen gesichert sein.
Das Unglück der ukrainischen Staatlichkeit zu jener Zeit war, dass, obwohl eine Regierung gebildet wurde, der Machtapparat nach unten, die Vertikale der Macht, komplett fehlte. Möglicherweise hatte die Regierung nicht genug Zeit, oder was noch wahrscheinlicher ist, sie war dazu gar nicht in der Lage. Es gab nicht genügend Elite. Es fehlte an fähigen, wissenden, regierungserfahrenen Leuten.
Am 23. März 1918 schickt Wilhelm Gröner einen Lagebericht aus Kiew an die oberste Heeresleitung, an General Ludendorff.
Unsere Politik führt einen Eiertanz um die ukrainische Regierung auf, die in der Tat diesen Namen nicht verdient. Sie ist ein Debattierclub und scheut sich vor jeder Tat. Da eine regierungsfähige Partei und geeignete ukrainische Persönlichkeiten offenbar nicht zu finden sind, bleibt meines Erachtens nur übrig, selbst zu regieren und, wo es angängig ist, wenigstens das Gesicht der gegenwärtigen oder einer anderen Regierung zu wahren. Die Bildung eines ukrainischen Heeres zu unterstützen, ist im gegenwärtigen Augenblick nicht praktisch. Die Stimmung im Volke ist im Allgemeinen gegen uns. Die Fiktion vom befreundeten Land zieht nicht mehr. Für uns sind die Großgrundbesitzer und die Kapitalisten, wenn wir ihnen helfen, zu ihrem Besitz zu gelangen. Andernfalls werden auch sie gegen uns sein. Die befohlene Waffenabgabe ist sehr schwer durchzuführen, weil in Stadt und Land alles bis an die Zähne bewaffnet ist. Unter den Bauern soll die gereizte Stimmung von Tag zu Tag erbitterter werden.
Es gab 400.000 Deutsche und um sie herum 40 mal 400.000 Bauern, in deren Herzen grenzenlose Wut brannte. Oh, viel, sehr viel hatte sich in diesen Herzen angesammelt. Stockschläge ins Gesicht, Schrapnellfeuer gegen unbeugsame Dörfer und auch Bescheinigungen auf Papierfetzen, geschrieben von der Hand der Majore und Leutnants der deutschen Armee. Das russische Schwein erhält für das bei ihm gekaufte Schwein 25 Mark. Und das gutmütige, geringschätzige Lachen über die, die mit solchen Bescheinigungen zum Stab der Deutschen in die Stadt kamen. Und die requirierten Pferde, das beschlagnahmte Getreide, das gab es alles.
Michail Bulgakow, die Weiße Garde. Mit 26 war Bulgakow aus der russischen Provinz, wo er als Landarzt tätig war, vor den Bolschewiken in seine Heimatstadt Kiew geflohen. In der Sowjetunion wurde er ab Ende der 20er Jahre mit Schreibverbot belegt. Er starb 1940 in Moskau. Sein bekanntestes Werk, Der Meister und Margarita, erschien 25 Jahre nach seinem Tod.
Kiew, 18. April 1918. Die Verhandlungen mit der Regierung über Finanzierung, Rohstoffe und Handelsfragen gehen langsam weiter. Die Durchführung des Getreideabkommens dagegen verschleppt sich. Die eingehendsten Nachforschungen nach anderen Leuten, die die Regierung übernehmen könnten, haben bisher zu keinem Erfolg geführt. Der Mangel an Intelligenz und Männern in diesem Lande ist erschreckend. Der Ruf nach einem Hetman, das heißt einem Diktator, dringt hier und da in der Presse durch.
Die Deutschen begannen, nach einer anderen Persönlichkeit zu suchen, die alleine regieren sollte. Sie hatten keine Lust mehr, mit der Zentralen Rada Verhandlungen zu führen, bei denen Dutzende einzeln überzeugt werden mussten.
Kaum zwei Monate nach dem deutschen Einmarsch wurde die Zentralen Rada entmachtet. Am 29. April 1918 tagte im Kiewer Zirkusgebäude der allukrainische Bauernkongress. Durchaus im Sinne der Besatzungsmächte forderten die über 6000 Delegierten, Großagrarier und reiche Bauern, die Ernennung des zaristischen Generals und adligen Großgrundbesitzers Pawlo Skoropadzki zum Hetman. Als Hetman, ein Lehnwort vom mittelhochdeutschen Häuptmann, wurden im Mittelalter die Heerführer der Kosaken bezeichnet.
Während ich im Korridor stand, hörte ich, wie ein Redner sagte, wir brauchen eine starke Macht, wir brauchen einen Diktator, wir brauchen nach unserem alten Brauch einen Hetman. Seine Worte riefen einen Sturm der Begeisterung hervor. Der nächste Redner sagte dasselbe. Als er meinen Namen nannte und die Forderung stellte, mich zum Hetman zu proklamieren, stand die ganze den Zirkus füllende Menge wie ein Mann auf und begann mit lauten Rufen ihr Einverständnis zu bekräftigen. Dieser Empfang bewegte mich tief,
schreibt Skoropadzki in seinen Memoiren.
Viele Kriegskameraden, Bekannte, Freunde, die in dieser Zeit nicht mit mir zusammen waren, verstanden nicht, wie es möglich war, dass ich, der doch die ganze Zeit im Krieg war, der sich nie mit Politik befasst hatte und mit der ukrainischen schon gar nicht, der keinerlei Beziehungen zu Deutschen hatte, plötzlich Hetman der Ukraine wurde, von den Deutschen unterstützt und mit der Entente in Verbindung stehend. Wie konnte das alles geschehen? Ich kann lediglich sagen, dass ich es selbst nicht verstehe, wie dies alles geschehen konnte.
Durch die sonderbare Tücke des Schicksals und der Geschichte fand seine Wahl im Zirkus statt. Späteren Geschichtsschreibern wird dieser Umstand reichlich Stoff für spöttische Bemerkungen liefern. Den Bürgern aber, besonders denen, die in der Stadt ansässig waren und die ersten Explosionen der inneren Unruhen erlebt hatten, war weder nach Spott noch nach Überlegungen zumute.
Ein langbeiniger, geschniegelter und recht dummer Offizier,
schreibt der russische Schriftsteller Konstantin Paustowski, damals 26 Jahre alt.
Die ukrainischen Zeitungen rechneten ihm seine Abneigung gegen dekolletierte Kleider als Verdienst an. Weitere bemerkenswerte Eigenschaften waren an Skoropadzki nicht zu entdecken. Selbst die Deutschen machten sich über diese Hetman-Attrappe lustig.
Die Wahl wurde in verblüffender Eile durchgeführt, Gott sei Dank. Der Hetman trat die Regierung an. Wunderbar. Hauptsache gab es Fleisch und Brot und auf den Straßen keine Schießerei und Gott bewahre uns vor den Bolschewiken und das einfache Volk soll nicht plündern. Nun, all das traf unter dem Hetman mehr oder weniger ein. Man könnte sogar sagen, zum größten Teil. Die hierher geflüchteten Moskauer und Petersburger jedenfalls und auch die meisten Ansässigen spotteten zwar über das merkwürdige Hetmanland und nannten es eine Operette, ein hausbackenes Zarenreich, spendeten aber dem Hetman aufrichtiges Lob und Gott gebe, dass es so ewig bleibt.
Für Skoropadzkis Intronisierung stellten die Besatzungstruppen harte Bedingungen, unter anderem Anerkennung der von den Militärbehörden installierten Feldgerichte, Einführung des Kriegsleistungsgesetzes der Mittelmächte, Entschädigung der Mittelmächte für militärische Hilfeleistung, Rücknahme der Landreform und Erhaltung des Großgrundbesitzes. Blutige Bauernaufstände waren die Folge. In Kiew aber herrschten Ruhe und Ordnung.
In der Stadt gab es immerhin eine Schutzpolizei, ein Ministerium und sogar ein Heer, auch Zeitungen mit verschiedenen Namen. Aber was ringsum vor sich ging, in der wirklichen Ukraine, die größer als Frankreich ist, in der Dutzende Millionen Menschen wohnen, das wusste niemand. Nichts wusste man. Gar nichts. Nichts von den entfernten Orten und, groteskerweise, nichts von den Dörfern, die nur 50 Werst vor der Stadt lagen. Nichts wusste man, aber man hasste mit aller Kraft. Und auch als aus den entfernten Dörfern verschwommene Gerüchte eintrafen, dass die Deutschen die Bauern ausplünderten, erbarmungslos bestraften und mit Maschinengewehren töteten, erhob sich keine empörte Stimme zur Verteidigung der ukrainischen Bauern. Im Gegenteil. Oft sah man unter seidenen Lampenschirmen in den Wohnzimmern wölfisch gebleckte Zähne und hörte ein Gemurmel. Geschieht ihnen recht? Ist noch zu wenig. Ich hätte sie noch ganz anders angefasst. Sie werden sich die Revolution gut merken. Die Deutschen werden es ihnen schon zeigen. Ihre eigenen wollten sie nicht haben. Sollen sie die Fremden kennenlernen? Das sind doch Schurken. Das sind wilde Tiere. Nun gut, die Deutschen werden es ihnen zeigen. Die Deutschen. Die Deutschen. Und überall die Deutschen.
Kiew, 6. Mai 1918. Wir feiern das russische Osterfest. Die ganze Stadt, einschließlich der neuen Regierung, feiert, isst, schläft, macht Besuche und tut nichts.
Schildert Wilhelm Gröner seiner Frau.
Dass Russland in diesem Kriege zusammenbrechen musste, wundert nicht, wenn man die Menschen hierzulande kennenlernt. Ihre ganze Energie und Kraft ist durch reichliches, faules Leben, viel Essen und Feiertage geschwunden, selbst in den besten Kreisen. In der Osternacht war ich zur berühmten russischen Osterfeier beim Hetman Skoropadsky, weniger aus Neugier, sondern um die Umgebung kennenzulernen, in der sich der Hetman bewegt. Es waren wohl 70 Menschen bei der Feier. Sie gehören zu der alten Monarchistenpartei und wollen sich natürlich an die Rockschöße des neuen Machthabers hängen, was wir zurzeit nicht gebrauchen können, da unsere politische Losung immer noch freie und unabhängige Ukraine heißt, wenn es auch ein wirtschaftlicher Unsinn ist. Großrussland und die Ukraine sind wirtschaftlich derart aufeinander angewiesen, dass ich von der Lebensfähigkeit einer selbstständigen Ukraine nicht überzeugt bin.
Tausende Menschen flohen vor dem roten Terror aus Russland in die ukrainische Hauptstadt. Kiew erlebte einen beispiellosen Aufschwung.
Seit der Wahl des Hetmans füllte die Stadt sich immer mehr mit Neuankömmlingen. Es flüchteten grauhaarige Bankiers mit ihren Frauen, es flüchteten erfolgreiche Geschäftsleute, es flüchteten Hausbesitzer, die ihre Häuser treuen, geheimen Verwandten überlassen hatten, Industrielle, Kaufleute, Juristen, Politiker. Es flüchteten Journalisten aus Moskau und Petersburg, käuflich, habgierig, feig. Es flüchteten Kokotten, anständige Damen aus aristokratischen Familien, ihre verwöhnten Töchter, blasse Petersburger Halbweltdamen mit kaminrot gefärbten Lippen. Es flüchteten die Sekretäre der Departementdirektoren, junge, passive Päderasten. Es flüchteten Fürsten und Knauser, Dichter und Wucherer, Gendarmen und Schauspielerinnen der kaiserlichen Theater. Diese ganze Masse sickerte durch den schmalen Spalt und nahm ihren Weg in die Stadt. Und den ganzen Sommer hindurch drängten immer neue herein. Es kamen knorpelige weiße Solosänger mit grauen Stoppeln im Gesicht, mit glänzenden Lackstiefeln und frechen Augen. Es kamen Mitglieder der Staatsduma mit Kneifer, Huren und klangvollen Namen.
Das Wissen darum, dass Kiew von der Welt abgeschnitten war, dass man nicht hinauskam, nirgends hinfahren konnte, dass die Belagerung wahrscheinlich länger dauern würde und man jetzt nichts anderes tun konnte, als abzuwarten, diese Gewissheit ließ mich leicht und sorglos leben. Die Zeitungen brachten nur spärliche Nachrichten über die Ereignisse in Sowjetrussland. Das Thema war zu beunruhigend, und man zog es vor, es nicht zu berühren. Mochten alle glauben, das Leben fließe wolkenlos dahin.
In den Wohnungen schlief man auf Sofas und Stühlen. In reichen Wohnungen speisten große Gesellschaften. Man eröffnete ein neues Miniaturtheater, auf dessen Brettern die berühmtesten Schauspieler aus beiden Hauptstädten Faxen machten und das Volk belustigten. Das berühmte Theater Lila Neger und der imposante, bis zum hellen Morgen mit Tellern klirrende Club Dreschma. Dichter, Regisseure, Schauspieler, Maler. Neue Zeitungen erschienen, in denen die besten Federn Russlands Feuilletons veröffentlichten und die Bolschewiken beschimpften. Droschkenkutscher karrten ihre Kunden von einem Restaurant ins andere. Nachts spielte im Kabarett eine Streichkapelle. Durch Tabakrauch leuchteten in überirdischer Schönheit die blassen, ausgemergelten Gesichter der kokainsüchtigen Prostituierten. In den Schaufenstern der Läden wogten Blumenmeere. Wie Balken aus goldgelbem Fett hingen Störrücken. Adlerwappen und Siegel funkelten verführerisch an Flaschen herrlichen Schaumweins Abrau.
Nach der Zerschlagung der Zentralna Rada ließ der von Hetman Skoropadsky eingesetzte Innenminister mehrere frühere Regierungsmitglieder verhaften. Unter ihnen Winitschenko und den ehemaligen Kriegsminister Simon Petlura. Damit hatte sich der Hetman nun auch die ukrainischen Nationalisten zu Feinden gemacht. Denn Gegner hatte er schon reichlich. Bulgakov schreibt,
dass die Bauern diesen Herrn Hetman wie einen tollwütigen Hund hassten. Es gab bei den Bauern Überlegungen, dass diese blöde herrschaftliche Reform überflüssig sei und dass eine Bauernreform für alle Zeiten her müsse. Das ganze Land den Bauern, die Gutsbesitzer, sollen verschwinden. Nun, eine solche Reform konnte der vergötterte Hetman nicht durchführen. Es kamen schwermütige Gerüchte auf, wonach nur die Bolschewiken mit der hetmanschen und der deutschen Plage fertig würden, aber die Bolschewiken hätten ihre eigene Plage, die Jiden und die Kommissare. Ein schweres Los haben die ukrainischen Bauern. Es gibt für sie keine Rettung.
Um die explosive Lage auf dem Land zu entspannen und die Getreidelieferungen zu sichern, setzten die Deutschen auf eine Einheitsregierung von Hetman und Sozialisten. Sie bestanden auf der Entlassung Simon Petluras.
An einem hellen Septembertag 1918 ging im Stadtgefängnis ein von der zuständigen Hetman-Behörde unterschriebenes Papier ein, nachdem der in der Zelle 666 festgehaltene Verbrecher freizulassen sei. Der entlassene Gefangene hatte einen ganz einfachen, unbedeutenden Namen: Simeon Wassiljewitsch Petlura. Er selbst nannte sich nach französischer Manier Simon. Das war alles. Das war alles. Aber dieses Papier, zweifellos nur dieses Papier, brachte so viel Kummer und Unglück, verursachte so viel Feldzüge, Blutvergießen, Brände, Pogrome, Verzweiflung und Entsetzen.
Petlura und vier ehemalige Zentralna Rada-Mitglieder gründeten umgehend eine Gegenregierung, das sogenannte Direktorium. Es rief zum Kampf gegen Skoropadsky und für die unabhängige sozialistische Ukraine auf. In Belaya Zerkow, einer Stadt 80 Kilometer südlich von Kiew, begann der Marsch auf die Hauptstadt mit Simon Petlura als Oberbefehlshaber.
Петлюра собрал около 100.000 повстанцев в своей армии. Армия
Петлюра hatte zeitweise bis zu 100.000 Aufständische in seiner Armee. Auch Teile der Truppen von Hetman Skoropadsky schlossen sich hier an. Ohne die Unterstützung der Deutschen war Skoropadsky nackt, komplett schutzlos.
Es gab hunderttausende Gewehre, die in der Erde vergraben, in Scheunen und Speichern versteckt und nicht abgeliefert wurden, ungeachtet der eiligen deutschen Militärgerichte, der Prügelstrafen und Ladestöcke und des Schrapnellfeuers. Millionen Patronen in der Erde, in jedem fünften Dorf Kanonen, in jedem zweiten Maschinengewehre, in jedem Städtchen Munitionslager. Und in diesen Städtchen lebten Volksschullehrer, Feldschere, Einhöfer, ukrainische Seminaristen, die das Schicksal in Fähnriche verwandelt hatte, hünenhafte Imkersöhne, Stabskapitäne mit ukrainischen Namen, alle sprachen ukrainisch, alle liebten die Ukraine, die zauberhafte, so wie sie sie sich in ihrer Fantasie ausmalten, ohne Gutsherrn, ohne moskowitische Offiziere und tausende ehemalige gefangene Ukrainer, die aus Galizien zurückgekehrt waren. Und das zusätzlich zu den Zehntausenden Bauern.
Die Petlura-Armee war besonders bei den Juden gefürchtet. Der tief verwurzelte Judenhass vieler Ukrainer und Russen entlud sich im Bürgerkrieg mit ungehemmter Brutalität, wuchs zum Massenphänomen, zur Massenpsychose, zur pathologischen Besessenheit. An den Pogromen waren mit Ausnahme der Anarchisten sämtliche Banden und Armeen beteiligt, auch die Rote Armee. Aber allen voran die Petlura-Einheiten, die allein für 400 Pogrome mit 50.000 Toten verantwortlich gemacht werden. Petlura selbst rief Bevölkerung und Armee zwar zur Beendigung der Gewalt gegen die jüdische Bevölkerung auf, doch wirksame Gegenmaßnahmen ergriff er nicht. Einerseits hatte er nicht genug Einfluss auf seine häufig auf eigene Faust marodierenden Verbände, andererseits ersetzten die Plünderungen den fehlenden Sold, die Massenvergewaltigungen die Freudenhäuser. Am 14. Dezember 1918 dankte Skoropadsky ab. Am 19. Dezember marschierten Petluras Einheiten in Kiew ein. Die Truppen des Hetmans leisteten keinen nennenswerten Widerstand.
Am Vorabend waren in der Stadt Bekanntmachungen des Kommandanten angeschlagen worden. In epischer Breite und absolut humorlos wurde darin mitgeteilt, Petlura werde an der Spitze der Regierung des Direktoriums auf seinem Schimmel, einem Geschenk der Eisenbahner von Zmerinka, in Kiew einreiten. Warum die Eisenbahner Petlura ausgerechnet ein Pferd und nicht eine Draisine oder wenigstens eine Rangierlokomotive geschenkt hatten, blieb unerfindlich.
Petlura traf allerdings mit dem Auto in der Stadt ein. Der Einzug auf dem Schimmel an der Spitze des Direktoriums wurde ihm von konkurrierenden Ministern verwehrt, die seine diktatorischen Tendenzen fürchteten. Die deutschen Truppen vermieden jegliche Kampfhandlungen. In Berlin war der Kaiser gestürzt, die deutsche Niederlage im Ersten Weltkrieg durch den Waffenstillstand von Compiègne besiegelt worden. Die Armee wollte nichts anderes als ungestört nach Hause abziehen. Den Hetman Skoropadsky, getarnt als verwundeter deutscher Offizier, nahmen die Deutschen gleich mit. Sein Beschützer, Wilhelm Groener, wurde in der Weimarer Republik Reichswehr- und Innenminister, bevor er 1932 ins politische Abseits geriet und 7 Jahre später starb.
Но в принципе, вот в литературе немцы запомнились как.
Die Deutschen sind in Erinnerung geblieben als Menschen, die hier für Ordnung gesorgt haben. Denn was sich im benachbarten Sowjetrussland abspielte, das war eine ganz andere Sache.
Wir verabschieden sie schweigend. Huldigungsrufe wird es nicht geben. Sie waren düstere und unfreundliche Gäste. Aber auch Schmähungen wird es nicht geben. Denn wenn sie auch mit der einen Hand unser Brot wegnahmen, haben sie mit der anderen, der bewaffneten Hand, unsere Häuser und Portemonnaies geschützt, unseren friedlichen Schlaf in den ruhigen Straßen bewacht. Wir versprechen nur eins: Wir werden uns lange an sie erinnern.
So Michail Koltsov in der Zeitung Svobodny Misli im Dezember 1918.
Петлюра был гораздо более средним человеком по сравнению с Винниченко. У меня не было таких талантов, писательских талантов.
Im Vergleich zu Winnichenko war Petlura ein sehr durchschnittlicher Mensch. Er war nicht talentiert, ragte durch nichts hervor. Er war Publizist, schrieb irgendwelche Aufsätze, auch Theaterkritiken. Aber er war konsequent und blieb der ukrainisch-nationalen Idee treu.
Unter Petlura erschien alles gekünstelt. Die Heidamaken, die Sprache, seine ganze Politik, die chauvinistischen Stadtbürger mit ihren grau-schwarzen Schnurrbärten, die wie die Ratten aus verfallenen Höhlen hervorzukriechen schienen.
Konstantin Paustowski in seinem autobiografischen Roman Beginn eines unbekannten Zeitalters. Paustowski floh im Sommer 1918 vor den Kommunisten aus Moskau nach Kiew, in die Stadt seiner Kindheit und Jugend. Er wurde in der Sowjetunion ein erfolgreicher Autor, obwohl er nie Mitglied der Kommunistischen Partei war und keine einzige Lobeshymne auf Stalin verfasste. Er starb 1968 in Moskau. Und Skoropadsky, der abgedankte Hetman, starb 1945 im deutschen Exil. In seinen Erinnerungen schreibt er:
Ich muss sagen, dass Petlura mir immer als ein außerordentlich ehrgeiziger Mensch erschienen ist. Mit demagogischen Tendenzen und einer sehr abenteuerlichen Ader, aber aufrichtig in seinen Gefühlen für die Ukraine. Er ist ein sentimentaler Idealist mit wenig kultureller Bildung. Er hat eine gewisse Manieriertheit, aber das ist eben eine ukrainische Eigenschaft, die allen ukrainischen Politikern durch die ganze Vergangenheit der ukrainischen Bewegung anerzogen worden ist. Die Sache ist die, dass im alten Russland das einzige Gebiet, auf dem man die ukrainische Kultur gelten ließ, und auch da noch unter strenger Zensur, das Theater war. Von dort kommt die Liebe zu allem Theatralischen und die Begeisterung weniger für den Kern der Sache als für ihre äußere Form.
Wer Heider Marken begegnete, drehte sich verdutzt um und fragte sich, ist es Wirklichkeit oder ein Witz? Mit ihren langen, bläulich-schwarz unter den Pelzmützen hervorquellenden Haarschöpfen der sonst geschorenen Köpfe erinnerten sie mich an meine Kindheit und Zaksaganskis ukrainisches Volkstheater. Dort hatten fast in jedem Stück Heider Marken mit blau untermalten Augen einen flotten Hupak getanzt. Hopp, Gevatter, wein nicht mehr, dreh dich hin und dreh dich her. Und erhielt man in einem Laden Geld zurück, so betrachtete man ungläubig die grauen Scheine, auf denen sich nur schwach matte himmelblaue und gelbe Farbflecke abzeichneten und überlegte, ist das nun Geld oder ein Witz? Mit solchen schmierigen Papierscheinen spielten sonst nur Kinder. Falschgeld gab es so viel und echtes so wenig, dass die Bevölkerung schweigend übereingekommen war, keinen Unterschied zu machen. Das falsche Geld befand sich zum gleichen Kurs wie das echte im Umlauf. Es gab keine einzige Druckerei, in der sich Setzer und Lithografen nicht den Spaß gemacht hätten, gefälschtes Petlura-Geld Karbovanzi herzustellen. Unternehmenslustige Bürger pinselten zu Hause mit Hilfe von Tusche und billigen Aquarellfarben ihre Moneten und verbargen sie nicht einmal, wenn ein Fremder das Zimmer betrat.
Wir mussten gehen. Es erschien das Direktorium, saß 3 Wochen in Kiew und musste seinerseits gehen. Aber in diesen 3 Wochen verschwand jeder Begriff der Staatlichkeit der Ukraine. Alles wurde bis zur Wurzel vernichtet. Die Bolschewiki fanden bereits Tabula rasa vor. Die Handlungen des Direktoriums unterscheiden sich durch nichts von denen der Bolschewiki. Die Art der Konfiskation des Eigentums, die gleiche Rechtlosigkeit der Bürger, die gleiche Verachtung der gebildeten Leute. Bei unseren Politikern der sozialistischen Parteien mischt sich noch der nationale Chauvinismus hinein. Zum Beispiel kam mit der Intronisierung des Direktoriums, ich glaube am 3. Tag in Kiew, das Gesetz heraus, dass alle russischen Beschilderungen beseitigt und durch ukrainische ersetzt werden müssten. Das ist doch Unsinn. Aber das ist eine typische Vergewaltigung einer Stadt, wo höchstens 20% nationalbewusste Ukrainer zu finden sind.
Petluras Armee hielt sich ganze 3 Wochen in Kiew. Dann wurde sie von den Bolschewiken aus der Stadt vertrieben und 1921 endgültig zerschlagen. Petlura emigrierte nach Paris. Am 25. Mai 1926 erschoss ihn dort der russisch-jüdische Anarchist Samuel Schwarzbart. Schwarzbart hatte 15 Mitglieder seiner Familie bei Petlura-Pogromen in der Ukraine verloren. In einem spektakulären Prozess wurde er 1927 freigesprochen.
Während der Revolutionszeit war die Einstellung der Bevölkerung zu Petlura weder negativ noch sehr positiv. Aber nach der Machtergreifung der Bolschewiki wurde Petlura zur Legende, zum Mythos. Ohne diese Unabhängigkeit hätte es keine ukrainische sozialistische Republik gegeben. Es wäre alles beim Alten geblieben. Diese Unabhängigkeitsperiode hat aber die Situation grundlegend verändert. Die ukrainische Geschichtsschreibung versteht er sehr wohl und bewertet die Unabhängigkeit von 1918 als eindeutig positiv.
Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion erklärte die Ukraine 1992 zum zweiten Mal in ihrer Geschichte ihre Unabhängigkeit. Paris, Rue de Palestine Nummer 6. Eine kleine, ruhige Straße, ein unauffälliges, dreistöckiges Gebäude. Eine verblichene, gelb-blaue ukrainische Flagge hängt im 3. Stock aus dem Fenster. Hier befindet sich die älteste ukrainische Bibliothek in Westeuropa, die Bibliothek Ukrainien Simon Petlura, 1927 von Exil-Ukrainern des Petlura Erinnerungskomitees gegründet. In einem Raum ist auch das kleine Petlura Museum untergebracht.
Dieses Museumszimmer, diese Ausstellung ist dem Staatsoberhaupt der ukrainischen Volksrepublik Simon Petlura gewidmet. Hier befinden sich Porträts von ihm, Originalfotografien, Gegenstände, die dem Staatsoberhaupt gehörten. Unter anderem das Hemd mit den Blutflecken, das er trug, als er erschossen wurde.
Die Professorin Marina Palienko, Historikerin an der Nationalen Taras-Schewtschenko-Universität Kiew, forscht zurzeit hier im Archiv.
In der Exposition sehen wir auch seine persönlichen Gegenstände. Rasierer, Bürste, Kamm, sehr bedeutende Gegenstände für uns, die der Oberbefehlshaber selbst berührt hat.
Auch der Historiker Igor Sribniak von der Kiewer Boris Rinchenko-Universität forscht in Paris.
Nach seinem Tod hat man beschlossen, seinen Körper einzubalsamieren. Der Sarg wurde in einen Metallsarkophag gelegt. Somit bleibt der Körper des Oberbefehlshabers erhalten. Das heißt, sein Leib existiert auch heute noch.
Die Frage, welche historische Rolle, welche Bedeutung Petlura für die Ukraine heute hat, beantwortet Dr. Sribniak eindeutig.
Unvergänglich, um es mit einem Wort zu sagen.
Groß war es und fürchterlich das 1918. Jahr nach Christi Geburt. Aber das Jahr 1919 war noch fürchterlicher. In der Nacht zum 3. Februar zerrten am Eingang zur Kettenbrücke, die über den Dnjepr führt, zwei Burschen einen Mann in zerfetztem schwarzen Mantel mit blutigem, rot und blau verfärbtem Gesicht durch den Schnee. Ach du Jiddenfratze, zu den Holzstapeln mit ihm, ich werd's dir schon zeigen, dich in dunklen Ecken zu verstecken. Ich werd's dir schon zeigen, was hast du hinter den Stapeln gemacht, du Spion? Aber der Blutüberströmte antwortete nicht. Sogleich setzte sich die blaue Heidamaken-Division von der Brücke in Bewegung, zog in die Stadt, durch die Stadt und für immer fort. Am Eingang zur Brücke blieben nur die erkaltete Leiche des schwarz gekleideten Juden, festgestampftes Heu und Pferdemist. Nur diese Leiche bezeugte, dass Petlura kein Mythos, sondern wirklich dagewesen war.
Kiew, Bulgakow-Museum. In diesem Haus haben der Schriftsteller und seine Familie den Bürgerkrieg erlebt. Tatjana, langjährige wissenschaftliche Mitarbeiterin, weiß alles über den Dichter. Sie müsste auch wissen, dass der Christ und Mystiker Bulgakow nicht umsonst die 666 in der Zahlenmystik Symbol des Antichristen verwendet hat, als er über Petlura von dem in der Zelle 666 festgehaltenen Verbrecher schrieb. Aber Tatjana sagt,
was diese Zahl bedeutet, können Sie selber nachprüfen. Ich gebe keine Definition ab.
Und Inna, Russischlehrerin an der Schule 135, in der einige Eltern ein kleines Paustowski-Museum eingerichtet haben, weicht der Frage nach der Einstellung Paustowskis zu Petlura und Skoropadsky aus.
Zu allen Menschen, über die Paustowski schrieb, verhielt er sich sehr taktvoll. Das ist alles, was ich Ihnen sagen kann.
Öffentliche Kritik an der OUN, der Organisation ukrainischer Nationalisten, und der UPA, der ukrainischen aufständischen Armee, steht in der Ukraine unter Strafe. Anfang 2016 beschloss das ukrainische Parlament, den 25. Mai, den 90. Todestag Petluras, als Gedenktag zu begehen. Mittlerweile gibt es in der Ukraine an die 40 Straßen und Plätze, die nach ihm benannt sind. Die Würdigung Petluras verblasst allerdings vor der Tatsache der offiziellen Heroisierung ukrainischer Nationalisten, unter denen nicht wenige Nazi-Kollaborateure und erklärte Faschisten waren. Der Mussolini- und Hitler-Verehrer Donzow zum Beispiel oder die Terroristen Bandera und Szuchewitsch, verantwortlich für Massaker an Polen und Juden.
Simon, Legende,
Fata Morgana. Das ist nur ein Wort, in dem ungestillte Wut, bäuerlicher Rachedurst und die Hoffnungen all der treuen Söhne der sonnigen, heißen Ukraine zusammenflossen, die Moskau hassten, wie es auch sein mochte, bolschewistisch, zaristisch oder sonst wie.
Jedes Volk besitzt seine Besonderheiten, Züge, die ihm seine eigene Würde verleihen. Aber diese nationalen Eigenarten werden durch diejenigen lächerlich, Sirup, süß und widerlich, die sich vor Rührung über ihr Volk am eigenen Speichel verschlucken und denen das Gefühl für jedes Maß fehlt. Ein Volk kann keine schlimmeren Feinde haben als solche Hurra-Patrioten.
Zur Rechtfertigung der Ukrainer muss ich aber sagen, dass an diesem ihrem Chauvinismus die Russen sehr viel Schuld tragen. Diese finstere Unduldsamkeit, diese Gehässigkeit gegen jeden noch so harmlosen Ausdruck des Ukrainertums, dieses in den Schmutz ziehen all dessen, was jedem Ukrainer teuer ist, ruft eine Gegenreaktion hervor.
Ukraine извлекла опыт из революции 17-21 года.
Die Ukraine hat aus der Revolution 1917 ihre Lehren gezogen. Sie sehen, die Idee der russischen Welt hat hier keinen Fuß gefasst. Die Gesellschaft ist konsolidiert. Wir sind ein ganz anderes Land als 1917. Wir haben keine ethnischen Konflikte wie damals. Wir sind eine Nation geworden, unabhängig davon, ob man ukrainisch oder russisch spricht.
Dann gibt es noch einen Charakterzug, und der betrifft viele der politischen Funktionäre mit wenigen Ausnahmen. Das ist die Prinzipienlosigkeit, der völlige Mangel an edler Gesinnung. Man klagte, dass es unter dem alten Regime viel Korruption gegeben habe. Doch kann man sich nicht vorstellen, wie sehr sich diese während der Revolution vergrößert hat.
Das Unglück der Ukraine heute ist, dass uns die politische Klasse, die politische Kultur fehlt. Es ist so, dass sich die Korruption zum Fundament, zur Grundlage des Staates entwickelt hat. Ich habe mal gelesen, dass ein Wirtschaftswissenschaftler, an den Namen kann ich mich nicht erinnern, davor gewarnt hat, die Korruption allzu schnell zu bekämpfen. Denn in der Ukraine sei die Korruption die treibende Kraft. Und wenn man sie beseitigen würde, könnte alles zusammenbrechen.
Если коррупцию убрать, то может вообще все развалиться.
2016 galt die Ukraine als der korrupteste Staat Europas. Laut Transparency International liegt sie auf Platz 142 der weltweiten Antikorruptionsliste, hinter Uganda und vor Bangladesch. Untereinander zerstrittene Oligarchenclans und die widerstreitenden Interessen der USA, der EU und Russlands bestimmen das Schicksal des Landes. Seit der Maidan-Revolution von 2014 oder, je nach Sichtweise, seit dem Staatsstreich, befindet sich die Ukraine in einem militärischen Konflikt mit Russland. Die mehrheitlich russischsprachigen Industriegebiete im Osten um die Städte Luhansk und Donetsk erklärten ihre Unabhängigkeit. Ihre Anführer werden von Moskau militärisch unterstützt, ihre Bewohner von Kiew allein gelassen. Nach Angaben der UNO sind bei den bewaffneten Auseinandersetzungen mehr als 10.000 Menschen getötet worden. Millionen sind auf der Flucht.
Im Schnee schleifende Mädchenzöpfe, Schusswunden, wildes Tiergeheul in der Nacht, Frost. Ja, das alles war gewesen. Aber wozu war es gewesen? Niemand kann das sagen. Wird jemand für das vergossene Blut zahlen? Nein, niemand. Der Schnee wird tauen, das grüne ukrainische Gras wird wachsen und die Erde bedecken. Die Saaten werden üppig aufgehen, darüber werden Hitzewellen flimmern und kein Blut wird zu sehen sein. Das Blut ist billig auf diesen rot-goldenen Feldern und niemand wird dafür zahlen. Niemand.
Ein Festgelage wie zu Zeiten der Pest. Kiew 1918. Sie hörten ein Feature von Marc Zack. Es sprachen Jean-Paul Beck, Kerstin Fischer, Hans-Gerd Kilbinger, Thomas Balou Martin, Stefan Naas, Volker Risch, David Formweg, Katharina Wolter und Marc Zack. Ton und Technik Christoph Rieseberg und Thomas Widdig. Regie Anna Panknin. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2018.